Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Die Eisenbahnstraße im Leipziger Osten, die hat einen ziemlich miesen Ruf. In den Medien wurde sie sogar in den vergangenen Jahren als die gefährlichste Straße Deutschlands bezeichnet. Da muss allerdings schon einiges los sein. Und natürlich gibt es hier Probleme mit Kriminalität, überdurchschnittlich viele sogar. Es gibt Raubüberfälle, Körperverletzung und sogar der Gebrauch von Schusswaffen waren auch ein ganz großes Thema im letzten Jahr. Aus diesem Grund nun hat die Landesregierung in Sachsen beschlossen, das war im November 2018, die erste Waffenverbotszone des Bundeslandes auf der Eisenbahnstraße einzurichten. Was heißt das? Es wird überprüft. Die Polizei kann sozusagen die Einwohner und Besucher der Eisenbahnstraße daraufhin untersuchen, ob sie Waffen bei sich tragen. Also Messer und was alles dazugehört. Die Entscheidung, kann man sich vorstellen, ist bis heute höchst umstritten. Und nun soll ein Forschungsprojekt klären, ob diese Verbotszone wirklich zum Erfolg geführt hat. Marius Elferich hat sich die aktuelle Entwicklung angesehen.
Ein gelbes Schild an einer vielbefahrenen Straße. In dicken, schwarzen Buchstaben steht Waffen verboten darauf geschrieben. Dahinter reihen sich Cafés an Spielhallen und Altbauten, einige heruntergekommen, andere frisch modernisiert. Die Eisenbahnstraße im Leipziger Osten rückte in den vergangenen Jahren wegen teils schwerer Straftaten, die hier begangen wurden, immer wieder in den Blickpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit. So wurden beispielsweise im vergangenen Jahr 4 Mitglieder eines Rockerclubs zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt, weil sie 2016 das Mitglied eines rivalisierenden Clubs auf der Eisenbahnstraße erschossen hatten. Seit November 2018 darf die Polizei im Quartier rund um die Eisenbahnstraße Personenkontrollen durchführen, ohne dass ein konkreter Verdacht besteht, und nach Waffen suchen. Finden die Beamten verbotene Gegenstände wie Messer, Reizgas oder Pistolen, dann drohen Bußgelder von bis zu 10.000 Euro. Henry Hufenreuther saß bis zum vergangenen Jahr für die CDU im Stadtbezirksbeirat des Stadtbezirks Ost in Leipzig. Im Büro des Bürgervereins Neustadt-Neuschönefeld erinnert er sich an die Diskussion rund um die Einführung der Waffenverbotszone. Für ihn war damals sofort klar, welche Position er vertritt.
Also ich selbst bin fast 20 Jahre in führender Position im Bürgerverein hier in Neustadt-Neuschönefeld gewesen und habe mich als solcher sehr für eine Verbesserung der Sicherheit hier im Gebiet eingesetzt und war aus dieser Funktion heraus natürlich immer ein Befürworter der Waffenverbotszone.
An einem trüben Nachmittag läuft Lisa Löwe mit einem Mitstreiter durch die Nebenstraßen des Viertels. Sie ist Teil der Initiative Copwatch Leipzig, welche die Abschaffung der Waffenverbotszone fordert.
Als wir erfahren haben, dass es eine Waffenverbotszone geben wird und dass es auch einfach durch Verordnung vom Innenministerium, also ohne große öffentliche Diskussion entschieden wurde, waren wir relativ schockiert und es war irgendwie klar, okay, das lassen wir nicht so unwidersprochen stehen, weil es zum einen auf rassistischen oder auch klassistischen Narrativen der Eisenbahnstraße beruht, dass es eben hier besonders gefährlich sei und eben vor allem schwarze oder arme Menschen besonders gefährlich seien und deswegen hier die Polizei jetzt richtig hart durchgreifen muss, damit alle wieder sicher sind. Und deswegen haben wir Proteste initiiert.
Henry Hufenreuther konnte die Aufregung damals nicht verstehen.
Es gab das Argument, dass wenn Mütter ihre Kinder an so einem Schild vorbei zum Kindergarten bringen, dass das Kind seelischen Schaden nimmt. Ich habe das nie begriffen. Ich habe nie begriffen, wie ein Kind mehr seelischen Schaden vor einer Warntafel nehmen kann, als etwa von einer Schießerei auf der Straße, die damit ja unterbunden werden soll, unter anderem.
Dass von den sogenannten verdachtsunabhängigen Kontrollen, wie es im Polizeijargon heißt, vor allen Dingen Menschen mit Migrationshintergrund betroffen sein könnten, das ist Henry Hufenreuther klar. Er verteidigt dieses Vorgehen.
Wenn Sie sich das anschauen, werden Sie natürlich darauf kommen, dass der größte Teil krimineller Handlungen von jungen, männlichen Bewohnern mit ausländischen Wurzeln, politisch korrekt ausgedrückt, begangen wird. So, wenn dann vorrangig diese Leute kontrolliert werden, dann könnte man sagen, das ist racial profiling. Man könnte aber auch sagen, das ist eine Verdachtsgruppe und warum soll ich die 80-jährige Oma, warum soll ich die kontrollieren?
Mehr als 2600 Personen durchsuchte die Polizei allein im ersten Jahr des Bestehens der Zone und fand dabei über 100 Messer. Über einem Supermarkt direkt an der Eisenbahnstraße gelegen, findet man das Ostpassage-Theater. In einem kleinen Raum hinter der Bühne sitzt Daniel Schade. In dem Theater ist er verantwortlich für die künstlerische Leitung. Er sieht die Gefahr, dass die Zone einen Rückschritt für die Entwicklung des Viertels darstellt.
Wir haben ja viele Akteure, wir selber als Theater auch, die sich darum bemühen, das Viertel quasi auch im Image, im Ruf aufzuwerten. die Vielfalt, die positiven Seiten des Viertels halt auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Und mit so einer Stigmatisierung, also mit so einer Maßnahme, mit so einer Sonderzone, hat man halt unsere Arbeit auch einfach konterkariert.
Schades Forderungen an die Politik sind deutlich. Die Schilder müssen weg.
Wir möchten diesen Mythos auflösen, dass die Eisenbahnstraße ein gefährlicher Ort ist und vor allen Dingen deshalb gefährlich ist, weil hier so viele Leute mit Migrationshintergrund leben. Das möchten wir alles weg haben. Also dafür werden wir auch kämpfen und arbeiten, diskutieren, Kunst schaffen, Leute zusammenbringen. Das ist unser Ansatz und die Schilder sind einfach nur hinderlich.
Mit der Einführung der Waffenverbotszone vereinbarte man gleichzeitig auch eine Evaluierung nach circa einem Jahr. Der Professor für Kriminologie Marcel Schöne von der Fachhochschule der Sächsischen Polizei leitet die Evaluierung. In einer Außenstelle der Polizei Leipzig sitzt der Wissenschaftler vor einem Computer. Auf den Ergebnissen seiner Forschung ruhen viele Hoffnungen, sowohl die der Gegner der Zone als auch die der Befürworter.
Ein Hauptziel wäre zu sagen, haben wir bezüglich des Kriminalitätsaufkommens eine Senkung durch Maßnahmen der Repression und Prävention. Und das Zweite wäre, und das würde dann die Bürgerinnen und Bürger betreffen und die Meinungsbilder, die wir versuchen abzuholen, wie verhält sich es eigentlich mit dem Sicherheitsempfinden der Wohnbevölkerung?
In den kommenden Monaten sollen verschiedene Daten aus der Kriminalitätsstatistik ausgewertet werden. Außerdem werden 3000 zufällig ausgewählte Personen, die im Bereich der Eisenbahnstraße leben, mit einem Fragenkatalog zu ihren Erfahrungen befragt. Auf Deutsch, Arabisch, Türkisch und Russisch.
Und da fragen wir ganz verschiedene Dinge ab. Beispielsweise gibt es von Seiten der Befragten eine direkte oder eine indirekte Viktimisierungserfahrung. Sind die also Opfer geworden von bestimmten Straftaten im Quartier? Dann fragen wir ab, gibt es von Seiten dieser Person eine Anzeigebereitschaft? Ist es im Dunkelfeld der Kriminalität gelandet? Also können wir das gar nicht über unsere Statistiken abbilden? Und dann gibt es eine Frage, wie nehmen Sie Polizeiarbeit im Quartier wahr? Hat sich für Sie diese Polizeiarbeit verändert in der Wahrnehmung? Vertrauen Sie der Polizei?
Obwohl auch in anderen Städten wie Bremen oder Hamburg Waffenverbotszonen eingeführt wurden, gibt es bisher keine Forschung zu deren tatsächlicher Wirkung.
Ich bin sehr dankbar, im Namen der Wissenschaft dankbar, dass das Land Sachsen die Relevanz von Forschung erkannt hat und sagt, polizeiliche Maßnahmen, auch Maßnahmen des Ordnungsamtes der Stadt, wollen wir checken, ob die eigentlich sinnvoll sind, weil sie letztlich ja an Bürgerrechte eingreifen.
Dabei ist nicht eindeutig, ab wann ein Verstoß vorliegt. Während in den Außenbereichen von Restaurants Speisemesser genutzt werden dürfen, ist es Anwohnern nur erlaubt, Waffen und gefährliche Gegenstände mit sich zu führen, sofern diese nicht zugriffsbereit transportiert werden. Also in einem verschlossenen Behältnis.
Das heißt, sie schränken Grundrechte ein. Und die Sensibilität besteht daran zu sagen, wenn ich schon eine Grundrechtseinschränkung in einem bestimmten Quartier mache, dann muss ich belegen können, dass das sinnvoll ist. Sonst muss ich irgendwann sagen, okay, das muss ich lassen.
Dass ihm und seiner Forschung einige Gegner der Waffenverbotszone kritisch gegenüberstehen, das weiß auch Marcel Schöne.
Ich bin Forschungsleiter von der Hochschule der Sächsischen Polizei, die ja mit der Evaluation beauftragt ist. Aber wir geben das ab, weil wir natürlich wissen, dass der Vorwurf im Raum steht, nicht objektiv zu sein, nicht valide arbeiten zu können, wenn also ein Akteur, der selbst beteiligt ist, sich selbst evaluiert. Das ist nicht ganz so, weil ich als Wissenschaftler kein Polizeibeamter bin und die Wissenschaftsfreiheit genieße. Dennoch, um gesellschaftliche Diskussionen aus dem Weg zu gehen, schreiben wir das gerade aus und vergeben das dann an einen externen Akteur.
Ausgeschrieben wird die Datenerhebung. Die spätere Auswertung nimmt sowohl die Fachhochschule der Sächsischen Polizei vor, als auch das externe Institut. Durch den Vergleich dieser Auswertungen soll eine höhere Objektivität erreicht werden. Die Polizei selbst wollte sich in der aktuellen Situation nicht zu ihren Erfahrungen mit der Waffenverbotszone äußern. Ein Sprecher verwies auf Marcel Schöne. Mit den Ergebnissen ist laut ihm im Herbst zu rechnen. Die Entwicklung des anstehenden Forschungsprojekts verfolgt auch Juliane Nagel mit Spannung. Für die Linke sitzt sie im Sächsischen Landtag. Nagel ist eine der schärfsten Kritikerinnen der Waffenverbotszone.
Es gibt zum Beispiel ein Projekt, das heißt Heroes, das versucht, mit jungen Männern mit Migrationshintergrund, die vielleicht noch problematische Geschlechterbilder haben oder Gewalt, auch mit Waffen für sich bejahen, mit denen sozusagen zu arbeiten, dass sie andere Konfliktlösungsmechanismen für sich auch akzeptieren. Und ich glaube, solche Projekte sollte man da eher zum Einsatz bringen als so ein rabiates Instrument.
Wie auch immer die Ergebnisse letztlich ausfallen, die Fronten werden wohl erst einmal verhärtet bleiben. Doch vielleicht verbindet sie alle hier, die Gegner und Befürworter der Waffenverbotszone, ein gemeinsames Ziel. Henry Hufenreuter, der für die CDU im Stadtbezirksbeirat saß und für den Erhalt der Zone ist, formuliert seine Wünsche für die Straße so.
Also was ich mir wünschen würde, wäre, dass sie ihre positiven Eigenschaften ausprägen kann, dass sie sozial und kulturell noch ein bisschen wächst, dass sie ein bisschen sauberer, ein bisschen weniger arm, ein bisschen attraktiver wird. Und das hat sie verdient.
Dann kann man auf die Ergebnisse der Studie ja nur gespannt sein. Im Herbst, wie gesagt, sollen sie da sein. Bringt die Waffenverbotszone in der Leipziger Eisenbahnstraße wirklich etwas?